Mummon Khan Nummer 47. Tosotsus drei Barrieren. Tosotsu Ezu Osho errichtete drei Barrieren für seine Schüler. Du lässt keinen Stein unumgedreht, um Tiefe zu erforschen, nur um in deine wahre Natur zu sehen. In diesem Augenblick frage ich dich, was ist deine wahre Natur? Wenn du deine wahre Natur erkennst, dann bist du frei von Leben und Tod. Sag mir, wenn dein Augenlicht dich im letzten Augenblick verlässt, wie kannst du frei sein von Leben und Tod? Wenn du dich von Leben und Tod befreist, solltest du dein letztendliches Ziel kennen. Wenn also die vier Elemente sich auflösen, wohin wirst du gehen? Ihr könnt euch gerne bequem hinsetzen, wenn ihr wollt. Drei Barrieren oder drei Schranken, die Tosotsu Ezu Osho für seine Schüler errichtet hat. Diese drei Schranken sind wahrscheinlich Koans oder Testfragen, die er für sie vorbereitet hat. Das heißt, Leute, die lang genug bei ihm geübt haben, hat er nacheinander diese Fragen gefragt, um herauszufinden, ob sie seine Lehre verstanden haben, beziehungsweise ob sie frei sind. Du drehst jeden Stein um, um Tiefe zu erforschen. Einfach nur, um in deine wahre Natur zu schauen. In diesem Augenblick frage ich dich, was ist deine wahre Natur? Was ist meine wahre Natur in diesem Augenblick? Das ist eine sehr schwierige Frage. Im Zen geht es tatsächlich nur darum, die eigene wahre Natur zu erkennen. Wenn gesagt wird, es geht um die wahre Natur, dann impliziert das erstmal, dass es so etwas wie eine falsche Natur gibt. Das heißt, Natur oder Wesen, es gibt nicht nur mein wahres Wesen, sondern es gibt auch ein falsches Wesen. Es gibt den wahren Menschen und wie ich das über Michael von Harada gehört habe, es gibt den eingebildeten Menschen. Ja. Den vorgestellten Menschen, der nicht der wahre Mensch ist. Und die erste Frage ist also, in genau diesem Moment, in diesem Augenblick, was ist deine wahre Natur? Diese Frage kommt öfters mal vor. Die gleiche Frage wird zum Beispiel dem Verfolger des sechsten Patriarchen gestellt, als er gerade festgestellt hat, dass er das Gewand und die Schale nicht heben kann und den sechsten Patriarchen fragt, was er machen kann und ihn um Unterweisung bittet. Und er fragt ihn auch nur, denke weder gut noch böse, was ist deine wahre Natur? Was ist die wahre Natur des Mönches Myo in diesem Augenblick? Ganz wichtig für Zen. Die Frage zielt auf die wahre Natur in genau diesem Augenblick. Wenn man in anderen buddhistischen Schulen unterwegs ist, dann herrscht da die Vorstellung vor, teilweise, dass man einen langen Weg geht und so etwas wie eine wahre Natur, Buddhaschaft, Buddha-Natur entwickeln muss. In Mahayana-Schulen und in Vajrayana ist eine wichtige Übung, Bodhicitta zu wecken, Erleuchtungsgeist, Befreiungsgeist, die Motivation, Befreiung zu erlangen zum Wohle aller Wesen. Und das ist Bestandteil fast aller Übungen. Und wenn man Bodhicitta entwickelt, dann gibt einem das die Energie, dass man sich nach und nach gegen alle diese Widerstände, die es gibt, dagegen die Buddha-Natur auszubilden, dass man sich da nach und nach durchsetzt und auf diesem Weg vorankommt. Und wenn man das lange genug macht, wenn man lange genug diesem Erleuchtungsgeist, dieser Gesinnung folgt, dann hat man irgendwann seine Buddha-Natur entwickelt. Das heißt, Buddha-Natur ist in diesem Modell etwas, was als Potenzial in jedem Menschen angelegt ist. Jeder Mensch trägt in sich den Samen der Buddhaschaft, aber der muss erst gehegt werden, von Zeit zu Zeit gießen, muss dafür sorgen, dass er in die Sonne kommt, aufpassen, dass er nicht zu kalt wird und allmählich wächst die Buddhaschaft, die Buddha-Natur dann hoch mit der Zeit. Und das ist ein sehr, sehr langer und komplizierter Vorgang. Weil wir so unvollkommen sind, als normale Weltmenschen und von der Stufe eines Buddhas so weit entfernt sind, ist ein ungeheuer langer, schwerwiegender, komplizierter und arbeitsaufwendiger Prozess hinter uns zu bringen. Das heißt, es ist auch nicht gesagt, dass man das in diesem Leben schafft. Ganz bestimmt nicht. Dafür kann man vielleicht zwei, drei Leben veranschlagen. Wenn man gut ist, schafft man es, dass man zumindest in diesem Leben die Garantie hat, dass man im nächsten Leben als jemand wiedergeboren wird, der die notwendigen Voraussetzungen hat, das im nächsten Leben dann hinzukriegen. Das heißt, die Erkenntnis der Buddha-Natur ist keine Sache, die jetzt in der Gegenwart erfolgen muss, sondern erfordert sehr lange, sehr sorgfältige Arbeit, Geduld. Und irgendwann, in irgendeiner fernen Zukunft, wird das vielleicht passieren. Aber Tosotsu Osho fragt seine Schüler in diesem Moment: Was ist eure wahre Natur? Was ist eure Buddha-Natur jetzt? Was ist dein wahres Selbst? Was ist der wahre Mensch? Was ist deine Buddha-Natur? Was ist nicht deine Buddha-Natur, die du irgendwann entwickelst, sondern was ist sie jetzt in diesem Augenblick? Das klingt jetzt erstmal einfacher. Also diese hohe Latte, ich muss viele, viele Leben oder sehr lange Zeit daran arbeiten, um aus diesem kleinen Samen, diesem kleinen Pflänzchen, diesem großen Baum Buddha-Natur hochzuzüchten. Das alles, sagt Zen, ist nicht notwendig, sondern das kannst du jetzt sofort erreichen. Und tatsächlich sieht Zen ein Problem darin, so eine Trennung aufzurichten zwischen meinem jetzigen Zustand, hier und jetzt, und einem Wunschzustand, der so etwas wie Buddha-Natur ist, den ich mir irgendwie vorstelle. Irgendwie ist ziemlich offen, aber entscheidend ist, anders als ich jetzt bin. So wie ich jetzt bin, das ist ganz bestimmt nicht die Buddha-Natur. Das kann nicht frei sein, das kann nicht mein wahres Selbst sein. Im Zen wird also gesagt, dieser lange Weg ist nicht notwendig. Denn es wird gesagt, du kannst es jederzeit. Es wird erwartet. Es ist das, was ein Lehrer im Dogsein immer von dir erwartet, dass du sofort frei bist. Deswegen werden zu Koans auch mehrere Fragen gestellt. Wenn man nur eine einzige Frage hätte pro Koan, dann wäre das eigentlich sehr schön. Dann könnte man diese Frage nehmen, lange damit sitzen, würde man irgendwann eine gute Lösung finden, die würde man präsentieren und gut. Aber dann wird gleich die nächste Frage gestellt. Einfach um zu gucken, ob du wirklich in der Gegenwart bist oder ob du etwas mitgebracht hast. Du eine eingefrorene Lösung mitgebracht hast, die vielleicht mal eine Erkenntnis war, vor 2 Stunden oder vor 2 Wochen, aber jetzt eben nicht mehr frisch ist. Wenn sie nicht mehr frisch ist, dann bleibst du bei der nächsten Frage hängen, sofort. Das heißt, auch wenn es erstmal einfacher klingt, oder wenn im Zen behauptet wird, diese wahre Natur, diese Freiheit kannst du jederzeit erreichen, dann liegt da drin doch eine andere Schwierigkeit. Und diese Schwierigkeit liegt da drin, dass man Vorstellungen von ich habe etwas erreicht, hinter sich lassen muss. Die Frage ist, was ist in diesem Moment deine wahre Natur? Es geht nämlich auch andersrum. Es ist mir auch egal, was du gestern erkannt hast. Vollkommen egal, welches Koan du vor 3 Stunden gelöst hast. Das interessiert mich nicht. Ich will jetzt deine wahre Natur sehen. für jetzt deine wahre Freiheit sehen. Das heißt, im Zen bist du immer herausgefordert, in jedem Augenblick neu frei zu sein. Du kannst dich nicht auf irgendeiner Freiheit von gestern ausruhen. Das heißt, auf der einen Seite ist es viel einfacher, denn es ist prinzipiell möglich, in jedem Moment frei zu sein. Auf der anderen Seite ist es aber auch deutlich unbequemer, denn ich muss auch immer wieder damit rechnen, dass das, was ich glaube, erreicht zu haben, nicht funktioniert. Das heißt, wenn jemand zu Tosatsu Etsu Osho käme und er fragt, in diesem Augenblick, was ist deine wahre Natur? Und der Betreffende erzählt, vorgestern habe ich den Mond gesehen und ich fühlte mich eins mit ihm, dann wird er wahrscheinlich einen Schlag kriegen. Auch wenn zu dem Zeitpunkt, als er sich mit dem Mond eins fühlte, das wirklich seine wahre Natur war. Aber das ist eine Geschichte über die Vergangenheit, nicht über die Gegenwart. Die wahre Natur im Zen ist immer die Gegenwart. Das wahre Ich, das wahre Selbst gibt es nur in der Gegenwart. Du kannst es nicht einfrieren. Es muss lebendig sein. Wenn du deine wahre Natur erkennst, bist du frei von Leben und Tod. Sag mir, wenn dein Augenlicht dich im letzten Augenblick verlässt, wie kannst du frei sein von Leben und Tod? Leben und Tod sind natürlich die große Sache im Zen, aber auch im Buddhismus allgemein und sowieso in den meisten Religionen. Aber es gibt unterschiedliche Arten und Weisen, damit umzugehen und das zu betrachten. Ich sagte eben schon, in anderen buddhistischen Schulen wird, wenn es um Leben und Tod geht, sehr oft das Konzept der Wiedergeburt gebraucht. Oder es gibt, wie bei den Tibetern, die Vorstellung vom Bardo. Der Zeitpunkt des Todes meines physischen Körpers ist ein Zwischenzustand, ein Augenblick mit einem großen Potenzial, mich zu verändern, mich zu befreien. Und es ist üblich, spezielle Übungen zu machen, um zu trainieren, damit umzugehen. Das heißt, im Vajrayana, in der tibetischen Tradition, gibt es wirklich Übungen, die dafür da sind, mich darauf vorzubereiten, was passiert, wenn ich sterbe. Da gibt es spezielle Mantren, Visualisierungen. Und im letzten Augenblick, wenn ich sterbe, schleudere ich mein Bewusstsein aus meinem Körper heraus. So die Vorstellung, wie es gelehrt wird. Oder es gibt die Vorstellung, dass es eine sterbenden Begleitung gibt, die auch über den physischen Tod hinausgeht. Dafür ist das tibetische Totenbuch da, dass man daraus vorliest und dem Bewusstsein, was sich vom Körper löst, eine Landkarte gibt, wie es weitergeht zur Befreiung. Leben und Tod im tibetischen Buddhismus. Frei von Leben und Tod werden ist der Ausgangspunkt natürlich auch überhaupt für die Lehre des Buddha. Buddha ist als junger Mann, sagt die Legende, aufgezogen und hat Alter, Krankheit und Tod gesehen, verkörpert durch entsprechende Personen, die alt und krank waren, beziehungsweise durch die Begegnung mit einem Leichenzug. Und so wie die Legende es erzählt, hat er das ihm klar gemacht, dass ihm das eben auch passieren würde. Dass auch er dem Alter ausgesetzt ist, der Krankheit, dem Zerfall, und dass er irgendwann sterben müsste. Normalerweise denken wir nicht daran, dass wir irgendwann sterben müssen. Wenn wir vielleicht mal auf ein Begräbnis gehen, von Verwandten oder sowas, oder Freunden, Bekannten, dann wird uns das vielleicht mal bewusst, dass es so etwas wie Tod wirklich gibt. Aber in unserem Alltagsbewusstsein geht es uns eigentlich so wie dem jungen Buddha. Wir halten uns alle für unsterblich. Also natürlich wissen wir rational, dass wir älter werden. Wir wissen auch, dass wir in 100 Jahren alle tot sein werden. Das ist schon vollkommen klar, kein Problem. Aber das ändert nichts daran, dass wir eigentlich glauben, dass wir unsterblich sind. Meistens. Dass wir uns dessen gar nicht bewusst sind, dass es diesen Tod gibt. Dass genauso wie dieser Stock ein Ende hat, genauso wie es eine Zeit gibt, wo dieses Räucherstäbchen das Ende seiner Existenz erreicht haben wird, unwiderruflich, dass es mit uns natürlich genauso sein wird. Der Buddha hat das nicht ertragen, diese plötzliche Erkenntnis, dass er sterben muss. Und das hat ihn motiviert, seinen Weg zu gehen. Es war abseits von den bestehenden Lehren, nachdem er festgestellt hat, dass sie zwar viele schöne Worte geben, aber keine existenzielle Antwort, die das Problem für ihn gelöst hat. Wenn wir Zen üben, erkennen wir das an und wiederholen eigentlich das, was der Buddha gemacht hat. Wir sind keine Schüler des Buddha. Es geht nicht darum, dem Weg des Buddha zu folgen, sondern es geht eigentlich darum, selber einen Buddha-Weg zu schaffen. Für uns selbst. Für uns selbst herauszufinden, wie wir frei werden können von Leben und Tod. Was der Buddha gesucht hat, war Unsterblichkeit. Und fast alle Religionen mit wenigen Ausnahmen versprechen das. Das Christentum verspricht das, die Unsterblichkeit der Seele. Also alle abrahamitischen Religionen versprechen das mehr oder weniger. Wie gesagt, es gibt die Vorstellung von der Wiedergeburt, Atman, Brahman, Lehre, die auch meistens so verstanden wird, dass es einen unsterblichen Teil gibt. Wo es das nicht so ausgeprägt gibt, ist im Daoismus. Da gibt es zwar daoistische Unsterbliche als Leitfaden, die sehr, sehr, sehr alt werden. Aber es gibt hauptsächlich im Daoismus die Vorstellung von Wandel. Dass es so eine klare Trennung von Leben und Tod gar nicht gibt. Und der Daoismus hat einen starken Einfluss auf die Lehre des Zen gehabt und findet sich darin auch wieder. Das kann man in einigen Koans schon wiedererkennen. Einen daoistischen Einfluss, was diese Frage angeht. Und ganz oft ist es so, dass Mönche danach fragen, nach dem Tod. gehen zu ihrem Meister und fragen, was ist, wenn das Leben zu Ende geht. Natürlich fragen sie das nicht so direkt, sondern packen das in etwas kompliziertere, blumige Begriffe ein. Was ist, wenn das Kalpa-Feuer aufflammt oder sowas? Aber eigentlich steckt dahinter schon die Frage, was wird mit mir nach dem Tod? Immer in der Hoffnung, dass der Meister ihnen irgendwie sagen kann, naja, dieser Körper hier, der vergeht, aber dein wahres Wesen wird weiter bestehen. Oder irgendwie sowas, was auch immer man sich da erhofft. Also auch wieder eine Form von unsterblichen Wesenskern, Seele, whatever, was wir uns alle wünschen. Der Buddha hat festgestellt, dass es diese Unsterblichkeit nicht gibt. Und das ist ein Aspekt von seiner Befreiung, dass er das tatsächlich für sich vollkommen klar erkannt hat. Es gibt keine Unsterblichkeit. Gibt es nicht. Das, wonach er gesucht hat, über Jahre, gibt es nicht. Gibt es wirklich nicht. Es gibt keine Unsterblichkeit. Alles ist der Vergänglichkeit unterworfen. Alle Dinge. Auch der Buddha selbst ist der Sterblichkeit unterworfen. Was er aber gesagt hat, ist, er hat die Todlosigkeit gefunden. Und wenn man nicht genau hinschaut, dann hält man das vielleicht für das Gleiche. Todlosigkeit und Sterblichkeit. Unsterblichkeit. Das ist aber nicht so. Der Buddha hat, als er zu seinen früheren Gefährten zurückgekehrt ist, gesagt, die Todlosigkeit ist gefunden. Die Todlosigkeit ist ungefähr das gleiche wie die Einsicht in meine wahre Natur, in mein wahres Wesen. Todlosigkeit deswegen, weil er erkannt hat, dass Leben und Tod eigentlich nur dann auftauchen und nur relevant sind, wenn ich glaube, dass es mich als Person, als ich tatsächlich gibt. Dass ich als Person wirklich existiere. Das würde man vielleicht das falsche Ich nennen, diese Vorstellung. Das, womit wir die ganze Zeit rumrennen. Wenn man sich auf ein Bohatsu vorbereitet, also in freudiger Erwartung ist und feststellt, wie es einem damit geht, wie unangenehm einem das ist, vielleicht welche Angst man davor hat, wie das den eigenen Geist Tage vorher überschattet, diese Vorstellung, dann hat man einen guten Vorgeschmack davon oder mal ein gutes Beispiel dafür, was das eigentlich bedeutet, was es bedeutet, wenn man nicht frei von Leben und Tod ist. Für jeden von uns ist es ziemlich klar, dass wir dieses Bohatsu überleben werden. Wussten wir auch vorher, sonst würden wir es nicht machen. Das ist also der Tod unseres physischen Körpers, ist eigentlich überhaupt kein Problem. In diesem Kontext. Das macht uns nicht leiden vorher. Was uns leiden macht, ist, dass wir genau wissen, unser Ich stirbt. Unser normales, wer bin ich? Ich, unsere Selbstdefinition, unsere Wahrnehmung, wer wir sind, was wir dürfen, wie man mit uns umgeht, wie wir mit anderen in Kontakt treten können. Alle diese Dinge sind bei einem Wohatsu verboten. Ich kann dem keinen Ausdruck verleihen. Ich kann nicht tun, was ich will. Ich muss tun, was andere Leute tun. Ich muss mich an einen strengen Plan halten. Das ist überhaupt keine Freiheit für mich, mich selbst auszudrücken. Mein Ich, wer ich wirklich bin. Mein Hängen an dieser Vorstellung, wer ich wirklich bin, das ist das, was mir die große Freude vor jedem Session macht. Ich mache jetzt seit, keine Ahnung, 26 Jahren Session. Ich habe immer noch jedes Mal diese große Freude vorher. Weil natürlich mein falsches Ich genau weiß, was da passiert auf einer Session. Es weiß, dass es zu diesem Zeitpunkt sterben wird. Und das ist das, was diese große Vorfreude auslöst. Natürlich gibt es noch Sachen wie Schmerzen oder sowas. Aber wenn man einige Sessions mitgemacht hat, dann treibt einen das eigentlich nicht mehr so rum. Das Entscheidende ist wirklich, mein Widerstand dagegen zu sterben. Und das ist auch einer der Gründe, warum es so gut ist, immer wieder Sessions zu machen, damit man das erkennen kann, damit man das mal erleben kann. Und damit man auch sehr deutlich erkennen kann, worin eigentlich das Problem besteht. Das Problem ist überhaupt nicht das Session, ist es nicht. Wenn ihr euch das anguckt und schon ein paar Sessions gemacht habt, vorher ist es immer schlimm. Sobald ihr hier sitzt oder nach dem ersten Tag oder sowas, ist es meistens vollkommen in Ordnung. Bei mir ist es aber meistens so, in dem Moment, wo ich ankomme, ist alles okay. Es ist nicht okay. Es ist Angst vor Leben und Tod, solange ich nicht angekommen bin. Solange ich noch die Möglichkeit habe, irgendwie da rauszukommen. Also, solange ich noch die Vorstellung festhalte, ich komme da irgendwie raus, ich kann mein Ich irgendwie retten, es muss nicht sterben. Ich habe wirklich nur Angst davor, dass mein Augenblicks-Ich für eine Woche stirbt, obwohl ich schon viele Male gemacht habe. Wenn dein Auge dich verlässt im letzten Augenblick, wie kannst du frei werden? Frei sein von Leben und Tod. Das ist natürlich eine interessante Frage, wie das irgendwann in der Zukunft ist. Aber viel entscheidender ist, wie kann ich das in jedem Augenblick tun? Wie kann ich, wenn ich erkenne, dass ein Tod meines Ichs droht, wie kann ich damit frei umgehen? Wenn du dich von Leben und Tod befreist, dann solltest du dein letztendliches Ziel kennen. Wenn also die vier Elemente sich auflösen, wohin wirst du gehen? Die vier Elemente sind Erde, Feuer, Wasser, Luft. Und die Vorstellung ist im Buddhismus, dass das Aggregatzustände sind. Also Erde steht für fest, Feuer steht für Wärme, Wasser steht für Fließen und Luft steht für Energieaustausch, könnte man sagen. Oder Luft könnte auch gasförmig sein. Man kann Erde auch als festen Zustand betrachten. Also wenn Wasser im Erdzustand ist, ist es Eis. Wenn Wasser erhitzt wird, verwandelt es sich in Dampf. Und verwandelt sich in Luftelement, irgendwie sowas. Also das ist die Vorstellung, die dahinter steckt. Daraus ist der menschliche Körper aufgebaut, sonst die ganze Welt, aber vor allem der menschliche Körper. Und ich bin eine Verbindung dieser vier Elemente, dieser vier Aggregatzustände. Wenn die sich auflösen, verschwindet auf jeden Fall mein Körper. Die Frage ist dann, wohin gehe ich dann? Wir können ja feststellen, dass unser Körper nach und nach vergeht. Und auch wenn wir uns das nicht bewusst machen, es ist ja ein ständiger Prozess. Unsere Haare, unsere Nägel verlassen uns die ganze Zeit, schon seitdem wir Kinder sind. Die Zähne kommen etwas später. Und ganz viele Dinge, die zu unserem Körper gehören, verlassen ihn auch wieder. Eigentlich können wir gar nicht scharf sagen, wo unser Körper anfängt und wo er aufhört. Das ist zum Beispiel mit der Atemluft, die fürchteten Aerosole. Wenn ich einatme, wird die Luft dann zu meiner Luft, wird sie dann Teil meines Körpers oder nicht? Wo ziehe ich genau die Grenze? Wenn ich diese Luft wieder ausatme, verwandelt sich dann mein Körper in Nichtkörper? Schwer zu sagen. Also ich kann nicht genau sagen, worauf mein Körper besteht oder wo er aufhört, wo er anfängt. Ich habe bestimmt eine Vorstellung, dass mein Körper irgendwie nahe um meinen Kopf herum ist, nahe um mein Herz herum. Und die meisten von uns würden nicht sagen, dass mein Körper eine Reichweite von 3 Metern hat, zum Beispiel. Aber wenn ich zum Beispiel die Luft hinzunehme, den Atem, dann bin ich natürlich sehr schnell bei 3 Metern. Ich kann den ganzen Raum mit meinem Körper ausfüllen. Wenn ich mir die Wärme, die ich abstrahle, angucke, die Energie, gehört die auch noch zu mir? Gehört die zu meinem Körper? Oder verlässt die meinen Körper im Moment, wo sie die Hautoberfläche überwindet und ist dann nicht ich? Schwer zu sagen. Also, wenn die vier Elemente sich auflösen, wo gehst du dann hin? Wenn wir sitzen und unseren Körper nicht mehr spüren, einer der Gründe, warum wir so lange sitzen und uns nicht bewegen, dann haben wir einen Vorgeschmack davon, wie das ist, wenn der Körper verschwindet. Wenn man sich lang genug nicht bewegt, überhaupt nicht, vollkommen still sitzt, dann verschwindet die Wahrnehmung des Körpers. Und das geht meistens damit einher, dass der Geist entsprechend aktiver wird. Dass der Geist, der jetzt auf einmal befreit ist von den Fesseln von haptischem Feedback, die Möglichkeit hat, sich vollkommen frei in seiner geistigen Traumwelt hin und her zu bewegen und alle möglichen Realitäten auftauchen lassen kann. Im Zen spricht man manchmal von Makyo, von täuschenden Erscheinungen. Ich habe das in der Form nie gehabt, aber es wird erzählt, dass viele Leute das Erlebnis hatten, dass auf einmal der Buddha mit seinen Schülern bei ihnen auftauchte und um sie rum prozessierte und Sutras rezitiert hat. Es gibt Leute, die in der Sendung bestimmte Sinnestäuschungen haben, zum Beispiel goldene Fußabdrücke sehen. Was ich kenne ist, wenn ich beim Yasa sitze und müde genug bin, dann kann mein Sehbewusstsein nahezu eigenständig beliebige Bilder formen. Ich kann mir irgendein Muster nehmen und mir vorstellen, dass es zum Beispiel ein Auto ist. Und es wird ein Auto oder eine Rakete oder ein Huhn, ganz egal. Das heißt, was ich dann erlebe, ist, wie mein Geist funktionieren kann, wenn er von seiner engen Verbindung mit dem Körper zeitweise getrennt ist. Wenn die vier Elemente sich auflösen, wohin gehst du dann? Das heißt, die letzte Frage, die man beantworten muss, ist, ich weiß zwar, dass diese fünf Aggregate, dieser Körper vergehen muss, aber was ist eigentlich mit dem, wovon ich annehme, dass es das Allerwichtigste ist in der Welt? Das Allerwichtigste, mein Ich. Was ist dieses Ich? Wo geht das hin? Was passiert eigentlich mit dem? Und meistens denken wir über diese Frage nicht nach. Das werden wir schon zur rechten Zeit sehen, denken wir. Aber in Wirklichkeit ist das die einzige entscheidende Frage im Leben. Denn wir gehen alle davon aus, auch wenn wir es vielleicht nicht aussprechen, dass es etwas in uns gibt, was wichtiger ist als alles andere. Das ist der Grund für unseren egoistischen Umgang mit der Welt. Davon sind wir fest überzeugt. Aber die Frage, was wir denn tun könnten, um damit richtig umzugehen, damit dieses, was am wichtigsten ist in der Welt, damit es denen gut geht, damit es dafür optimale Bedingungen gibt, was auch immer das sein könnte, dann hören wir dann meistens auf mit dem Denken. Das heißt, wir gehen so weit, dass wir sagen, ich brauche das. Es ist vollkommen klar, dass wir uns verteidigen. Wir verteidigen uns, weil wir an diesen Wesenskern glauben, der wichtiger ist als alles andere, den wir schützen müssen. Ein Schutzmechanismus. Und trotzdem stellen wir uns nie die Frage, was wirklich denn gut ist. Was ist dafür letztendlich gut? Eine Frage, die Dogen gestellt wurde, als er in China war. Was nützt das? Dogen hatte die Werke der alten Meister, die Worte der alten Meister, das heißt, er hatte Koransammlungen dabei und studierte die. Und er erzählte einem älteren chinesischen Mönch davon, dass er versucht, diese Koans zu verstehen. Und der Mönch sagte, ja, das ist gut, aber was nützt das? Und Dogen sagte, ja, ich möchte mich mit diesen Koans auseinandersetzen, um ein tieferes Verständnis zu bekommen. Und der Mönch sagte wieder, ja, aber was nützt das? Und in diesem Moment hat Dogen eine Erkenntnis bekommen. Was übrigens nicht heißt, dass Dogen selbst in seiner Ausbildung keine Koans benutzt hat. Hatte früher durchaus, gab es in der Soto-Schule früher. Aber die Erkenntnis war diese letzte Frage. Was nützt das? Ist die gleiche Frage wie, wo gehst du hin? Was ist dein letztes Ziel? Worum geht es eigentlich? Was ist die wichtigste Sache der Welt? Was ist sie wirklich? Was ist es, was man anstreben sollte? Und darauf in jedem Augenblick eine Antwort geben zu können, das würde einen befähigen, Tosotsus dritte Schranke oder Barriere auch zu passieren. Auch wenn das wieder eine sehr hoch gehängte Latte sein mag, kann ich euch nur empfehlen, euch diese drei Barrieren mal anzuschauen und sie für eure Übung heranzuziehen, herauszuziehen. Und euch die Frage zu stellen, ist meine Übung richtig? Was für eine Vorstellung steckt in meinem Üben? Was will ich erreichen? Worum geht es eigentlich? Und diese Fragen, diese drei Schranken zu benutzen, um zu prüfen, ob das stimmig ist. Ja, vielen Dank.